Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 378.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Das Bürgerengagement. Zum Länderreport aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen begrüßt Sie ganz herzlich Claudia Peres. Allein in Nordrhein-Westfalen werden derzeit 139 Städte und Gemeinden mit einem Nothaushalt regiert. Aber vielerorts kommt es auch zu einem neuen Engagement von Einwohnern. Tim Hannes Schau.
Wuppertal. Die größte Stadt des Bergischen Landes ist vermutlich auch die bergigste. Die 350.000 Einwohner von Wuppertal müssen viele Höhenmeter überwinden, wenn sie über die Wupper wollen.
Ich war im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 30 Jahre und jetzt mache ich mal was anderes.
Olaf Nagel steht vor einem Fachwerkhaus, dem Bahnhof Loh.
Ich arbeite ehrenamtlich für das Projekt und macht mir sehr viel Spaß.
Das Wartehäuschen am Bahnsteig ist noch da, die Bahngleise davor jedoch sind verschwunden.
Das ist ja auch unser Bestreben, den ursprünglichen Charakter der Eisenbahnstrecke nicht völlig untergehen zu lassen, sondern das wieder rauszuarbeiten.
Der 61-jährige Pensionär arbeitet seit einigen Jahren Vollzeit für Wuppertals größtes und am meisten ambitioniertes Bürgerprojekt, die Wuppertalbewegung. Mit Arbeiter- und Bürgerbewegungen kennen sich die Wuppertaler bestens aus. Friedrich Engels wurde hier geboren. Und der Name Wuppertal entstand, als Barmen-Elberfeld im Jahr 1930 umbenannt wurde nach einer Bürgerbefragung.
Die Schilder haben wir erneuert, Wuppertal, Loh, Gleis 2. Das Dach wird jetzt gerade renoviert, das sah vorher nicht so schön aus. Wir haben hier Papierkörbe und die Dockstation, also ist schon eine schöne runde Sache geworden.
Die Wuppertalbewegung möchte eine 1998 stillgelegte Bahntrasse quer durch die Stadt für Fußgänger, Fahrradfahrer und Inlineskater nutzbar machen. Insgesamt 20 Kilometer. Auf der sogenannten Nordbahntrasse sollen Wuppertaler zu Zielen im Stadtgebiet radeln oder laufen können. Schneller, direkter, zudem abseits von Abgasen und Straßenlärm. Olaf Nagel schlendert über ein schwarzes, 4 Meter breites Asphaltband. Er schaut zufrieden.
Der Verein hat ja eine 100%ige Tochtergesellschaft, die Wuppertaler Nordbahntrassen GmbH. Und da sind Carsten Gerhard und ich Geschäftsführer, ehrenamtlich.
Mein Name ist Carsten Gerhard und ich bin der derzeitige Vorsitzende der Wuppertalbewegung.
Aus Carsten Gerhards Wohnung hat man einen guten Überblick über das Wuppertal auf die Anhöhen der gegenüberliegenden Seite und über das Stadtgeschehen. Wuppertal ist muss Schwimmbäder schließen, Kulturzentren. Auch in Wuppertal haben Privatleute daher angefangen, Aufgaben der öffentlichen Hand zu übernehmen. 21 Bürger haben die Wuppertalbewegung Anfang 2006 gegründet. Inzwischen ist sie über 1.100 Mitglieder stark, hat über 3.000 aktive Unterstützer und Sponsoren. Die Wuppertalbewegung ist fest in der Bürgerschaft verankert.
Vor 5 Jahren bin ich mit meiner Frau über die stillgelegte Bahntrasse gegangen und bei der Gelegenheit ist uns aufgefallen, auf was für kurzen Wegen diese Trasse einzelne Stadtteile verbindet, wie ebenerdig und einfach man durchs gesamte Tal kommen kann. Und uns fiel halt auf, dass damals begonnen wurde, die Trasse zu parzellieren. An einer Stelle war sie unterbrochen worden. Dort ist ein Stück verkauft worden an einen Blumenmarkt und wir haben gesagt, da muss man eigentlich was tun, denn wenn wir jetzt nicht einschreiten, dann werden weitere Stücke verkauft und am Ende ist die gesamte Trasse unterbrochen.
Die Stadt hatte auch für dieses Projekt kein Geld.
Es haben sich relativ schnell 20 Menschen gefunden, die gesagt haben, wenn ihr einen Verein gründet und euch einsetzt, dann machen wir mit. Also haben wir einen Verein gegründet, haben dann im Nachgang eine Machbarkeitsstudie geschrieben, die zeigt, welche Vorteile eine solche Strecke für das Tal hätte. Und von da sind wir dann immer weiter gewachsen.
Doch seitdem die öffentliche Hand finanziell nicht mehr so beherzt zupacken kann, hat sich manche Bürgerinitiative professionalisiert.
Und dann haben wir im Herbst 2007 das erste Teilstück einfach mal gebaut. Auf einer Länge von 200 Metern haben wir den Weg, so wie wir ihn uns vorstellen, gebaut. Es ist dann weitergegangen mit der Beantragung von Fördergeldern beim Land, bei der EU. Wir haben Spendenmittel in der Stadt eingesammelt von über 3 Millionen Euro. Haben so in Summe ein Finanzierungsvolumen von 20 Millionen Euro auf die Beine gestellt, mit dem wir dann letztes Jahr begonnen haben, tatsächlich die Trasse auch zu bauen.
3 Millionen Euro Eigenmittel haben die bewegten Wuppertaler durch Spenden aufgetrieben. Ohne dieses Eigenkapital wären keine Mittel vom Land NRW und aus dem europäischen Strukturförderprogramm Ziel 2 geflossen. Im Juni 2009 wurden dann schon die ersten knapp 3 Kilometer der Trasse eröffnet. Derzeit beschäftigt die Nordbahntrassen GmbH gut 50 Ein-Euro-Jobber und betreibt zusammen mit der Wuppertaler Diakonie eine Trassenmeisterei, hat Baumaschinen und Werkzeuge angeschafft. Die Wuppertalbewegung, sie ist kaum noch aufzuhalten.
Die Stadt Pirmasens ist so etwas wie das Armenhaus von Rheinland-Pfalz. Der einstigen Schuhmetropole von internationaler Bedeutung sind die Arbeitsplätze abhanden gekommen. Den Strukturwandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft ist der Stadt bisher nur teilweise gelungen. Doch die Bürger wollen ihren Wohnort nicht verkommen lassen. Sie geben ihre Stadt nicht auf. Im Gegenteil, sie kümmern sich sogar in ganz besonderer Weise um die Ärmsten der Armen. Pakt für Pirmasens heißt das Projekt. Ludger Fittkau stellt es vor.
Mittagszeit. Der Abbau der Stände auf dem Wochenmarkt in Pirmasens beginnt. Mattia Thomas sortiert am Gemüsestand die Salatköpfe aus, die sie an arme Familien der Stadt verschenken will.
Wir helfen gerne, das machen wir. Gell? Wenn wir was übrig haben, dann kriegen sie es schon.
Wie an jedem Markttag steht der Lieferwagen der Pirmasenser Tafel am Ende der Marktzeit auf dem Platz. Die übrig gebliebenen Lebensmittel werden abgeholt. Am Nachmittag werden sie an Bedürftige ausgegeben. Seit 7 Jahren versorgt die Tafel mehrere hundert Arme der Stadt. Pirmasens hatte noch vor 40 Jahren 60.000 Einwohner und eine blühende Schuhindustrie. Heute sind die Fabriken geschlossen, die Schuhe werden in Asien produziert. US-Soldaten, die in der Stadt noch vor 2 Jahrzehnten einen Teil ihres Soldes ausgaben, sind abgezogen. Ein Drittel der Einwohner von Pirmasens hat die Stadt verlassen. Friedrich Gläser, der den Lieferwagen der Pirmasenser Tafel fährt, sieht die Lage nüchtern.
Pirmasens hat eine hohe Arbeitslosigkeitsrate von ca. 12%, also Pirmasens ist schon stark betroffen. Durch die Schuhindustrie, dann gingen die Amerikaner weg, alles zur gleichen Zeit, ist alles weggebrochen. Es war also schon schwierig und ist halt noch schwierig.
Viele Gebäude und auch Geschäfte in der Innenstadt stehen leer. Die Stadt kämpft mit Langzeitarbeitslosigkeit und Armut. Gegenseitige Hilfe, die ist bei dieser Lage dringend angezeigt. Wie so oft ist auch an diesem Tag der Rentner Friedrich Gläser wieder ehrenamtlich für die Tafel im Einsatz. In letzter Zeit kümmern sich Gläser und seine Mitstreiter auch besonders um die Kinder armer Familien, nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Geld.
Wir haben auch eine Kindertafel und wir tun mehrere Kinder, tun wir das Mittagessen spenden.
Wir sagen Danke für alles, was du willst.
In der Pirmasenser Kita St. Markus etwa sorgt die Tafel dafür, dass 4 Kinder ein warmes Mittagessen bekommen, deren Familien auch die 2,40 Euro pro Mahlzeit nicht aufbringen können. Etwa 500 Kinder in der Stadt kommen aus Familien, die es seit langem nicht mehr schaffen, aus der Sozialhilfe rauszukommen. Die Erzieherin Gudrun Anderi unterstreicht, wie wichtig für die Kinder dieser Familien das warme Mittagessen in der Kita ist.
Die sind mit am ersten am Tisch. Die lieben das auch sehr, dass sie ihren Stammplatz haben und da bestehen sie auch drauf. Das ist mein Platz und hier gehöre ich hin. Also es ist für die Kinder ungemein wichtig und das ist so deutlich zu merken. Und ein warmes Essen kann ein Brot niemals ersetzen.
Doch die Mittagessenhilfe der Tafel reicht nicht, um den Kindern langfristig eine Chance zu geben. Das wissen die engagierten Bürger, das weiß aber auch der Pirmasenser Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matteis.
Diese Initiativen greifen aber die Lebenssituation der Kinder immer nur punktuell auf. Und meine Vision war eigentlich die gewesen, möglichst mit einer frühkindlichen Förderung einzusetzen und diese frühkindliche Förderung durch ein Zusammenführen von ehrenamtlichen Initiativen auf der einen Seite, aber auch von den Hauptamtlichen, die es in der Stadt Pirmasens gibt, also Jugendhelfer und Sozialpädagogen und Sozialarbeitern, in einem engen Zusammenwirken hier einen Schulterschluss herbeizuführen.
Pakt für Pirmasens heißt dieses Projekt. Damit sollen die Kinder aus den ärmsten Familien der Stadt nicht nur beim Mittagessen dazugehören, sondern vor allem auch bei der Bildung.
Wenn Sie, um das ganz praktisch zu machen, in eine der Lern- und Spielstuben gehen hier, die solche Kinder betreuen, in einigen Stadtvierteln und sprechen mit den Kindern, die im Alter sind zwischen 4 und 7, 8 Jahren, und dann stellen Sie nach relativ kurzer Zeit fest, welche Potenziale in diesen Kindern eigentlich drinstecken. Dass das sehr pfiffige, aufgeschlossene Kinder sind, die aber wegen ihrer sozialen, wegen ihrer familiären Situation oft den Zugang zum Wert der Bildung überhaupt nicht finden.
Geben sich die Hände und wir wünschen uns alle einen recht guten Appetit.
Appetit auf Bildung wird den Kindern aus den Armutsbrennpunkten von Pirmasens damit gemacht, dass im Pakt für Pirmasens für jedes Kind ein individueller Hilfeplan entwickelt wird, nicht nur für eine kurze Zeit, sondern vom 1. bis zum 18. Lebensjahr, wenn nötig.
Den Lebenslauf der Kinder im Auge zu behalten, also nicht nur einzelne Lebensphasen zu betreuen, sondern im Sinne einer Lebenswegbegleitung hier eine konzertierte Aktion zu starten. Das ist der Pakt für Pirmasens.
Auch die Pirmasenser Tafel ist längst dazu übergegangen, mit den Spendengeldern, die der Verein bekommt, die Versorgung der Kinder aus Armutsmilieus ein Stück weit unabhängig von ihren Familien zu sichern. Hildegard Kischinski, stellvertretende Vorsitzende der Tafel.
Das sind ungefähr so 60 und wir zahlen für die das Essen meistens. Ne? Also ob das jetzt in der Schule ist, die Kleinen, wir möchten nicht, dass die dann dabei sitzen und die anderen haben was zu essen. Und auch im Kindergarten und im Hort.
Also die Stimmung ist nicht so depressiv. Also nein, die Grundstimmung ist eigentlich ziemlich in Ordnung in Pirmasens.
Der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung mag ein wenig darüber hinwegtäuschen, doch die deutschen Kommunen können sich von den Folgen der Finanzkrise nicht erholen. In vielen Orten wird darüber diskutiert, Bibliotheken, Theater oder Schwimmbäder aus Kostengründen zu schließen. Doch genau diese freiwilligen Leistungen sorgen in den Städten und Landkreisen für Lebensqualität. Viele Bürger möchten darauf gar nicht verzichten. Also was tun, wenn sich die Kommunen die Belastungen nicht mehr leisten können und sich Einrichtungen privatwirtschaftlich nicht betreiben lassen? Im niedersächsischen Nörten-Hardenberg bei Göttingen wurde vor 5 Jahren eine unkonventionelle Lösung für das von der Schließung bedrohte Hallenbad gefunden. Die Bürger gründeten eine Genossenschaft und betreiben es bis heute selbst. Susanne Schrammer.
Die Novembersonne scheint durch die bodentiefe Fensterfront auf das blau gestrichene Schwimmbecken im Hallenbad Nörten-Hardenberg. Unter dem 3-Meter-Turm hat sich eine Gruppe Siebtklässler aufgestellt. Nebenan im Saunabereich funkelt ein elektrischer Sternenhimmel über der frisch gefliesten Ruhezone. Bürgermeister Frank Priebe lässt sich auf eine der bequemen Wellnessliegen fallen.
Wenn Sie sich hier umschauen, hier in dem wunderschönen Saunabereich, der ist komplett neu gebaut worden durch die Genossenschaft.
Genossenschaft? Richtig gehört. Das Hallenbad in Nörten-Hardenberg wird seit 5 Jahren über eine Genossenschaft betrieben. Mit Sozialismus hat das wenig zu tun, eher mit leeren Kassen in der 8000 Einwohnergemeinde in Südniedersachsen. Damals, 2005.
Und jedes Mal, wenn der Haushalt diskutiert worden ist bei uns im Rat, dann ist das Hallenbad natürlich mitdiskutiert worden, weil wir hatten damals ein jährliches Defizit mit dem Bad in Höhe von 250.000 Euro. Und das war natürlich immer ein Diskussionspunkt. Und irgendwann nach einer solchen Finanzausschusssitzung stand am nächsten Tag in der Zeitung, das Hallenbad wird geschlossen.
Doch da hatten die Ratsleute die Rechnung ohne die Nörten-Hardenberger gemacht. Die wollten das kleine Schwimmbad neben der Schule nämlich behalten. 10 Kilometer in die nächstgrößere Stadt Göttingen, für ältere Bürger, aber auch für Schulen und Kindergärten, die das Bad fleißig nutzten, einfach zu weit. Ein Förderverein gründete sich, doch in dieser Rechtsform konnte er das Bad nicht übernehmen. Die Idee Genossenschaft war geboren.
Weil wir viele Leute brauchten, die mitarbeiten. Und das hätte man unter Umständen bei einer GmbH nicht gehabt. Beim Verein hätte man es gehabt. Nur eine Genossenschaft ist ja eigentlich ein wirtschaftlicher Verein. Und dort ist eine Struktur, dort ist ein demokratisches Prinzip durch die Mitgliederversammlung, die entscheidet, den Vorstand bzw. die Kontrolle durch den Aufsichtsrat. Deswegen die Genossenschaft.
300 Bürger haben sich am Genossenschaftskapital von 50.000 Euro beteiligt. Manche steuerten sogar bis zu 3.000 Euro als Anteil hinzu. Auch der damalige Autohändler Hans-Joachim Reit musste nicht lange überzeugt werden, sich finanziell zu engagieren.
Damit eben Nörten auch attraktiv bleibt für die Bürger.
Noch heute gehört der 65-Jährige zum sogenannten Kompetenzteam, einer kleinen Gruppe örtlicher Unternehmer, die sich um die Finanzen des Hallenbads kümmert. Der inzwischen Pensionierte verbringt 30 bis 40 Stunden im Monat damit, die wirtschaftliche Jahresplanung aufzustellen, Einnahmen und Ausgaben zu überwachen, Rechnungen zu prüfen oder Lohnzettel zu schreiben. Alles ehrenamtlich.
Einigen von uns ist natürlich sehr schnell klar geworden, dass einfach nur mit einmaligem Geldzuschuss oder auch immer wieder mit Zuschüssen dieses Bad ja nicht auf gesunde Füße gestellt werden kann. Man muss natürlich dazu wissen, dass ich also so ein richtiger Nörtner bin, der also für die Gemeinschaft in Nörten in allen Vereinen einsteht und eigentlich gerade in dem gesellschaftspolitischen Bereich eigentlich immer überall aktiv gewesen bin.
Das Kompetenzteam riet vor allem zu umfangreichen Energiesparmaßnahmen. Auf dem Dach steht inzwischen eine Photovoltaikanlage und im Keller ein Blockheizkraftwerk, das das Hallenbad mit Wärme und Strom versorgt. Allein dadurch werden 15.000 Euro Heizkosten im Jahr eingespart. Das jährliche Defizit des Hallenbads hat sich von 250.000 Euro auf heute 75.000 verringert. Diese Differenz übernimmt immer noch die Gemeinde. Ganz ohne Zuschüsse geht es nicht, sagt der parteilose Bürgermeister Frank Priebe. Vor allem bei großen Investitionen wie dem Saunaumbau. Doch insgesamt rechnet sich die Genossenschaft im Vergleich zum früheren kommunalen Modell, sagt Hans-Joachim Reit und zieht Bilanz.
Wir kommen also mit unserem Zuschuss gut zurecht. Wir haben unsere Einnahmen und unsere Besucher mehr als verdoppelt. Und die Ausgabenseite haben wir natürlich stark reduziert.
Dass das Schwimmbad heute so gut läuft, haben wir vor allem der Kompetenz und dem ehrenamtlichen Engagement der Nörten-Hardenberger zu verdanken, sagt der Bürgermeister stolz. Vereins- und Genossenschaftsmitglieder renovieren auf eigene Rechnung die Duschen, pflegen die Grünanlagen oder schottern den Parkplatz. So fallen nur noch Kosten an für Reinigungs- und Aufsichtspersonal und natürlich den Schwimmmeister. Seit 21 Jahren ist Markus Rittmeier im Hallenbad angestellt. Mit der Gründung der Genossenschaft wurde er auch Geschäftsführer des Bads. Zu Anfang, erzählt der 38-Jährige, habe er sogar Sorge um seinen Job gehabt. Inzwischen hat sich für ihn auch einiges zum Guten verändert.
Es ist ein kaufmännischer Anteil, der dazugekommen ist. Der Verantwortungsbereich ist größer geworden. Dadurch, dass diese gesamten Sachen umfangreicher geworden sind, ist dieser Beruf auch für mich wieder interessanter geworden und die Motivation ist viel, viel größer geworden, weil man sich doch mit diesem Bad dann noch mehr identifiziert und es macht halt bedeutend mehr Spaß.
Immer wieder bekommen die Nörten-Hardenberger Besuch von Bürgermeistern und Landräten aus ganz Deutschland, die sich das Erfolgsmodell Schwimmbad als Genossenschaft anschauen wollen. Und inzwischen gibt es sogar ein paar Nachahmer.
10.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Wenn Menschen Missstände aufdecken und dafür büßen müssen. Von Petra Löber und Susanne Harmsen.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, weil ich oft gefragt werde, auch mit dem Wissen, was für Schwierigkeiten man kriegt, ich würde es genauso wieder machen.
Wir wollen ja als Menschheit weiter existieren. Und es geht nur, wenn wir immer uns dafür einsetzen, also für das Leben. Jetzt in meinem Umfeld halt, habe ich ihm das gemacht, was ich für richtig halte und würde es immer wieder tun.
Ich fühle mich heute auch wohler als damals. Ich bin mit mir im Reinen.
Im Deutschen gibt es noch keine griffige Bezeichnung für mutige Menschen, die bei Missständen nicht wegschauen, sondern Alarm schlagen. So wertvoll sie für die Gesellschaft sind, so wenig dankt sie es ihnen zumeist. Der Bote haftet für seine schlechte Nachricht und häufig bezahlt er mit seiner Gesundheit, seinem guten Ruf und seiner Existenz. So wie die Berliner Altenpflegerin Brigitte Heinisch, die arbeitslos ist, seit sie lebensbedrohliche Missstände in ihrem Pflegeheim anprangerte.
Ich hatte immer das Gefühl, ich mache etwas, was richtig ist. Also kam immer von innen. Du kannst dich jetzt auch so nicht anpassen, du kannst dich so nicht unterordnen. Einordnen ist ja was anderes, aber da müsstest du dich unterordnen. Und das ging einfach nicht. Es ging nicht. Und wenn man so nicht arbeiten kann und so auch nicht leben kann, dann muss man einfach kämpfen. Mir blieb nichts anderes übrig.
Die examinierte Altenpflegerin schrieb mit ihren Kollegen im Jahr 2003 eine Überlastungsanzeige an die Leitung des Heims.
Was dort passiert ist in dem Heim, war schon ein massiver Übergriff auf meine Person auch halt. Wenn ich Menschen nicht versorgen kann. Ja, ich habe ja auch einen Berufsethos. Ja, also bin Altenpflegerin. Man hat einen gewissen Anspruch und meinen Anspruch habe ich ja schon immer weiter runtergesetzt. Ne? Also du wirst nicht das ganze Heim ummodeln können, ne? Aber die Grundversorgung und so, dass die Leute wenigstens satt und sauber sind. Und wenn das noch nicht mal dann möglich war, dann war die Schmerzgrenze überschritten.
Die Schmerzgrenze kann auch überschritten sein, wenn es nur um manipulierte Statistiken geht. Arbeitsamtsrevisor Erwin Bixler in Saarbrücken weigerte sich, die amtlichen Fälschungen durchgehen zu lassen.
Dann musste ich wenigstens mal wieder einen Leserbrief schreiben oder so, wenn ich auch schon in der Sache nichts tun konnte.
Widerspruch regte sich auch beim Mannheimer Polizisten Thomas Mohr wegen des brutalen Einsatzes gegen Stuttgart 21-Demonstranten am 30. September 2010.
Man hatte auch im Bekanntenkreis Leute, die gesagt haben, was habt ihr denn da gemacht, das kann doch wohl nicht sein. Und auch ein Kollege hat mir das so beschrieben, der sitzt morgens mit seiner Familie am Frühstückstisch und da fragt ihn seine Tochter, du Papa, warum hast du Kinder geschlagen? Das hat uns schon sehr weh getan.
Deshalb ging er an die Öffentlichkeit, um den Ruf der Polizei zu schützen, die bis dahin ohne Gewalt die Demonstrationen von Baubefürwortern und Gegnern am Stuttgarter Hauptbahnhof begleitet hatte.
Also ich habe mich missbraucht gefühlt, viele meiner Kollegen haben sich missbraucht gefühlt, weil wir in ein politisches Thema reingedrängt wurden, wo aufgrund der alten Landesregierung kein Dialog mehr stattgefunden hat mit den Gegnern. Und man hat da eigentlich auf eine Methode gesetzt, dass man sagt, nee, das ist jetzt halt so und das wird jetzt so gemacht. Und nach dem 30.09. hat ja dann auch der damalige Ministerpräsident erkannt, dass es so nicht geht. Und dass ich natürlich mit meiner Kritik nicht jetzt Polizeiführung an sich kritisiert habe, sondern die Landesregierung. Dazu stehe ich auch und es war auch Sinn und Zweck der Sache. Dass das natürlich dem einen oder anderen nicht gefällt, ist mir natürlich auch klar.
Obwohl er in der Presse nicht die Polizeiführung kritisierte, sondern Schaden von ihr abwenden wollte, wurde er vom Regierungspräsidium Karlsruhe von Einsätzen seiner Hundertschaft ausgeschlossen.
Also mein Name ist Erwin Bixler. Ich war lange Jahre bei der Bundesanstalt damals noch für Arbeit beschäftigt, zuletzt als Revisor und habe in dieser Funktion der damaligen Regierung bekannt gemacht, dass die statistischen Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit der damaligen nicht korrekt waren.
Der Revisor vom Arbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland hatte entdeckt, dass die Mehrzahl der Arbeitsvermittlungen nur auf dem Papier existierten. Da aber die Personalstellen in den Arbeitsämtern direkt an die gemeldeten Zahlen gebunden waren, machten seit Jahrzehnten alle mit bei den Manipulationen der Daten. Alle außer Erwin Bixler.
Der nur redlich arbeiten wollte, der hat vielleicht 10 Vermittlungen im Monat, während der den leichten Weg ging, der hat vielleicht 100, 150 Vermittlungen gehabt. Also die Alternative, mein Leben lang diese Sache da links liegen zu lassen, die gab es für mich eigentlich nicht. Ich habe nur den richtigen Moment. Ich hatte einfach die Befürchtung, alleine schaffe ich das nicht.
Nachdem Erwin Bixler innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit, selbst beim Präsidenten Bernhard Jagoda, jahrelang kein Gehör fand, sah er seine Chance, als 2001 auch der Bundesrechnungshof über 70% der Arbeitsvermittlungen anzweifelte. Sein Brief an Bundesarbeitsminister Walter Riester schlug Anfang 2002 riesige Wellen, auch in der Öffentlichkeit und den Medien. Letztlich musste Präsident Jagoda zurücktreten. Wie aber würde es für Erwin Bixler weitergehen? Einige Kollegen wollten ihn nicht mehr kennen. Der Druck machte ihn krank.
Soll man es Depression nennen? Ich weiß auch nicht. Jedenfalls einmal fiel ich in ein tiefes Loch. Mit dem Sieg gewissermaßen kam das tiefe Loch. Ich konnte also stundenlang auf der Couch liegen, ohne was zu tun.
Auch die Altenpflegerin Brigitte Heinisch klagt über psychosomatische Beschwerden und Depressionen, seit sie Heimbetreiber wie Vantes auf die Missstände aufmerksam machte.
Eine Überlastungsanzeige ist auch eine Entlastungsanzeige. Das bedeutet, jeder Arbeitnehmer ist ja auch verpflichtet, dem Arbeitgeber Missstände anzuzeigen. Man ist verpflichtet. Dadurch entlastet man sich selber. Also insgesamt 8 Kollegen haben die Überlastungsanzeige unterschrieben. Wir haben sie zusammengestellt als Team. Und die Reaktion war gewesen, dass unser Wohnbereich vergrößert wurde. Also wir haben dann nicht mehr über 2 Etagen nur gearbeitet für 45 Bewohner, sondern wir hatten dann knapp 70 und haben über 3 Etagen gearbeitet. Unser Team wurde durchmischt. Ja, das war die Konsequenz.
Vermutlich hoffte die Leitung des Heimes, dass durch die Zerschlagung des alten Teams alles so weiterlaufen konnte wie bisher. Aber das war für Brigitte Heinisch und auch ihre neuen Kollegen untragbar. Auch der medizinische Dienst der Krankenkassen stellte gravierende Mängel fest, doch es änderte sich nichts.
Wenn jetzt ein Mensch nicht genug Flüssigkeit bekommt, weil zu wenig Personal da ist, wenn schon Schäden eingetreten sind, also zum Beispiel Dekubitus oder Kontrakturen, also Versteifung der Gelenke und Deformation, beziehungsweise wenn Demenzerkrankte nicht adäquat versorgt werden, dann ist für mich schon, dass ich sage, da ist die Grundversorgung nicht gewährleistet. Wenn es uns egal gewesen wäre, dann hätten wir uns irgendwie drauf eingestellt. Es waren ja alle informiert. Alle wussten Bescheid.
Nachdem sich intern keine Verbesserung erreichen ließen, ging Brigitte Heinisch an die Öffentlichkeit. Ein Solidaritätskreis aus anderen Pflegebeschäftigten unterstützte sie und verfasste ein Flugblatt mit unvorhersehbaren Folgen.
Und dann bekam ich die Kündigung wegen des Verdachts der Initiierung eines Flugblattes. Ich hätte ja doch den Ruf geschädigt von Vivantes und das Vertrauen der Menschen in die Pflege erschüttert. Und ja. Mir ist ja vollkommen klar, dass natürlich durch meine Kritik die ganze Pflegeversicherung in Kritik gerät. Das ganze Pflegesystem. Aber ist ja nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld, wenn die Heimaufsicht nicht funktioniert. Es ist nicht meine Schuld, wenn der medizinische Dienst nicht funktioniert. Mein Anwalt, Herr Hoppmann und ich, wir haben versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und die hätte denn darin bestanden, Rücknahme der Kündigung und Rehabilitation meiner Person. Aber wenn die Herrschaften der Meinung sind, sie wollen Urteil vom Europäischen, dann sollen sie es bekommen.
Vom deutschen Rechtssystem ist sie inzwischen desillusioniert. Selbst ein Polizeibeamter mit 25 Dienstjahren, wie Thomas Mohr, ist vor Überraschung nicht gefeit, wenn er seine demokratischen Rechte wahrnimmt.
Wenn man mit einer Maßnahme nicht einverstanden ist oder man hat den Eindruck, da stimmt was nicht, hier wird irgendwie was von mir verlangt, das ist auch rechtswidrig, dann hat man eine Remonstrationspflicht nach dem Beamtenrecht. Das heißt, man ist sogar verpflichtet zu sagen, halt, da stimmt was nicht.
Diese Pflicht schützte ihn nicht vor der Maßregelung. Dass er heute nicht mehr als Störer des Betriebsfriedens behandelt wird, führt Thomas Mohr darauf zurück, dass die Bürger bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg die CDU abwählten und nun Grün-Rot regiert.
Nach dem Wahlausgang hat sich natürlich für mich sehr viel geändert, weil jetzt auf einmal ein Interesse daran besteht, dass man sagt, gut, man will den Fall regeln und er ist jetzt seit Montag geregelt. Also ich bin rehabilitiert. Man hat hier wohl eine Maßnahme wieder zurückgenommen, bevor jetzt jemand vielleicht im Amt ist und das von ganz oben angeordnet wird.
In der schwierigen Phase, als er von einigen Kollegen als Nestbeschmutzer angefeindet wurde, halfen Thomas Mohr vor allem die ganz normalen Bürger.
Ich habe Blumensträuße auf die Dienststelle geschickt gekriegt von Stuttgarter Bürgern. Ich habe Briefe gekriegt, also ich konnte sie alle gar nicht beantworten. Wenn doch jetzt die Bürger mehr schreiben, dass aufgrund meiner Äußerungen sie ein Stück weit das Vertrauen in die Polizei zurückgewonnen haben, also das tut einem persönlich gut, das wollte man aber teils in der Polizei und in der Politik überhaupt nicht hören.
Erwin Bixler, den Revisor im Arbeitsamt, hat einen Unterstützer sogar für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. In der Ablehnung des Bundespräsidialamtes heißt es, er habe ja nur im Rahmen seiner dienstlichen Pflichten gehandelt.
Ich sehe es ja auch so, ich habe meine Pflicht erfüllt.
Wenn Menschen Missstände aufdecken und dafür büßen müssen, von Petra Löber und Susanne Harmsen. Auf unseren Internetseiten swr2.de/leben finden Sie das Manuskript und die Sendung zum Nachhören.